Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zu einer weiteren fulminanten Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, aufgezeichnet Anfangs Februar 2026. Gestern waren wir an der Golden Gate Bridge und im Hippie-Quartier Haight-Ashbury in San Francisco und jetzt sind wir sozusagen an der Wiege des Silicon Valley in einer der renommiertesten Bildungsstätten der Welt, sehr eindrücklich hier in Stanford, an der Stanford University. Und wie das Leben halt so spielt, trifft man einen guten Bekannten, einen guten Vertrauten, nämlich den Weltwoche-Autor Professor Hans Ulrich, genannt Sepp Gumbrecht. Wunderbar, wir kennen uns schon lange, deshalb bleiben wir beim Vertrauten. Du, das ist ja eine authentische Aufzeichnung hier, nicht irgendwie öffentlich-rechtliches Fernsehen, sondern hier wird die Wirklichkeit direkt ins Visier genommen. Ja, lieber Sepp, wir stehen, soweit ich das beurteilen kann, hier am Eingangsportal der Stanford University. Lass mich noch ganz kurz etwas sagen zu dieser Uni, dann übergebe ich gleich das Wort. Die ist gegründet worden 1891 von einem Leland Stanford Senior, einem sehr erfolgreichen Eisenbahnunternehmer und zwar
ehemaligen Gouverneur von Kalifornien
und gewidmet offensichtlich seinem früh verstorbenen Sohn Leland Stanford Junior. Und mit dieser Gründung hat hier eine unglaubliche Erfolgsgeschichte ihren Anfang genommen. Stanford, also bis heute 36 Nobelpreise, gewaltiges Forschungsrenommee, viele berühmte Persönlichkeiten. Peter Thiel war hier, Condoleezza Rice, die frühere Politikerin, immer noch hier. Dann haben wir einen John McEnroe gehabt, einen Tennisspieler, Tiger Woods. Ja, aber sprechen wir jetzt mit Professor Sepp Gumbrecht. Vielleicht zuerst mal die Frage, Sepp, wie bist du eigentlich nach Stanford gekommen?
Ja, ganz einfach, ich habe einen Ruf nach Stanford gekriegt, 1988. Und ich hatte schon mal einen Ruf nach Berkeley und wollte sowieso nach Kalifornien gehen. Den habe ich aber aus privaten Gründen abgelehnt. Und dann war meine Lebenssituation, dass ich nach Stanford gehen konnte. Und ich wollte so gern nach Stanford gehen, dass ich große Schwierigkeiten gehabt habe, erfolgreich zu verhandeln. Ich konnte die Leute hier nicht überzeugen, dass ich nicht kommen wollte. Also ich bin gekommen. Und ich bin gekommen 1989 in dem Moment, als die Universität angefangen hat, nicht mehr eine technische Universität zu sein. Also die hat zwar nie Technical University geheißen, aber hat immer den Ruf so gehabt, als man damals die Geisteswissenschaften vergrößert hat. Und ich habe das Glück gehabt, zu einem Moment zu kommen, als eigentlich die Geschichte von Silicon Valley angefangen hat. Die Geschichte von Silicon Valley ist eine Geschichte, die ohne Stanford als Initiator, aber auch ohne Stanford als Life Condition wirklich nicht denkbar ist. Ne?
Du bist ja Geisteswissenschaftler, du kommst aus der Germanistik, aus der Romanistik. Was ist dein Forschungswerk oder dein Forschungsschwerpunkt, der die Leute hier beeindruckt hat, der sie veranlasst hat, ausgerechnet dich unter all den vielen Professoren und jungen Akademikern aus Deutschland hierher zu holen? Hast du das jemals herausgefunden?
Nein, das habe ich nicht herausgefunden und es ist insofern interessant, als die Confidentiality, dass man also über Komiteearbeit nicht redet, hier sehr ernst genommen wird. Also ich weiß, welche Leute im Komitee waren, das mich berufen hat, aber ich habe nie herausgefunden, was der genaue Grund war. Ich habe aber I have a wild guess. Ich habe in den 80er Jahren in Europa, in Jugoslawien, das Land gibt es nicht mehr, also heute Kroatien in Dubrovnik, internationale geisteswissenschaftliche Kolloquien organisiert. Und warum in Jugoslawien? Weil das einzige Land auf der Welt war, wo man im Kalten Krieg Leute aus dem Westen und aus dem Ostblock haben konnte. Man konnte also, damals war ich noch deutscher Staatsbürger, Leute aus der DDR haben, Leute aus der Sowjetunion und so weiter, weil Jugoslawien ja offiziell ein sozialistisches Land war. Und ich glaube, diese Idee und diese Aktivität, die ja dann auch eine institutionelle Artikulation gefunden hat, die hat Stanford imponiert. Also, dass das nicht nur einer ist, der langweilige geisteswissenschaftliche Bücher schreibt, sondern der in einer gegebenen politischen Situation was unternimmt. Also ich sage ganz bewusst unternimmt, weil das Unternehmertum, das Intellektuelle ist in Stanford sehr wichtig.
Bevor wir über dieses sehr interessante Eingangsportal sprechen, noch eine Frage, vielleicht ganz kurz, was ist das Geniale, was ist das Spezielle an der Stanford University, die sich ja von anderen Elite-Universitäten in den USA unterscheidet? Was macht Stanford speziell?
Naja, wir werden nachher, werde ich dir noch sozusagen historische Gründe geben und eine Typologie geben. Aber zuerst mal glaube ich, dass in sehr vielen Fällen, und das ist sicher mein Fall gewesen, Stanford ein Ort ist, zu dem man kommt und an dem man plötzlich seine eigene Stärke entdeckt. Ja? Und in dem man auch das Vertrauen hat, dass man intellektuell etwas wagen kann. Also die meisten Leute, die den Ruf nach Stanford angenommen haben, ich nenne gleich am Beispiel Fukuyama ist der Begriff, ja? Also Fukuyama war an der Ostküste in New York.
Das Ende der Geschichte.
Und Fukuyama hat gezündet, als er als junger Assistant Professor nach Stanford gekommen ist. Condoleezza Rice ist ein ähnlicher Fall, denn Condoleezza Rice ist nicht nur die ehemalige amerikanische Außenministerin, sondern eine Weltklasse-Politologin. Und die ist in North Carolina aufgewachsen, Und die hat gezündet auch, als sie hergekommen ist. Ja, also ich denke, für sehr viele Leute, Peter Thiel ist auch so ein Fall, für sehr viele Leute ist diese Universität der Ort gewesen, wo sie zentrale Ideen gehabt haben, die immer nur nicht nur intellektuelle Ideen waren, sondern auch Ideen mit einer praktischen Artikulation. Und diese Ermutigung, woher die kommt, ist schwer zu sagen. Aber die ist typisch für Stanford.
Mir hat mal jemand erzählt, wenn man sich bewirbt in Stanford, sei neben den akademischen Qualitäten wichtig, dass man im Leben auch noch irgendetwas Interessantes gemacht hat. Zum Beispiel als Sportler, als Musiker, andere Bereiche. Also man ist nicht so schubladisiert hier. Das sind nicht diese Schubladen- und Bundesordner-Existenzen, die vielleicht bei uns zum Teil da Furore machen. Ist das, kannst du das so bestätigen?
Naja, das ist meine These, warum ich den Ruf nach Stanford gekriegt habe. Das waren Kolloquien der Geisteswissenschaften. Aber dass ich die als Westdeutscher in Jugoslawien organisiert habe und in Jugoslawien auch logistisch durchgezogen habe und dann tatsächlich Leute aus der Sowjetunion, aus Polen, aus der DDR und so weiter und Amerikaner eingeladen habe und es hat brillante Kolloquien gegeben, das war ja was nicht Geisteswissenschaftliches. Also deswegen sage ich, das war sozusagen intellektuelles Unternehmertum. Ich wäre gerne auch ein guter Sportler gewesen, aber war ich nie. Aber ich kenne John McEnroe.
Okay, über den können wir da vielleicht auch noch was erzählen.
Federer war Montag hier, ne? Federer war beim Super Bowl, der ja hier in der Gegend stattgefunden hat. Und Federer hat am Montag mit dem im Basketballstadion mit unserem Präsidenten, dem Universitätspräsidenten, eine Diskussion über Größe. Was ist menschliche Größe gehabt?
Und warst du dabei? Konntest du dir das auch?
War nicht dabei, weil ich ein anderes Appointment gehabt habe. Aber ich habe es gesehen, weil ich bin, na gut, das ist mal als Emeritus mit dem Präsidenten befreundet. Aber sowas, ne? Also für Federer ist das auch ein Ort. Also Federer kommt sehr oft nach Stanford und wir haben ein sehr gutes Tennisteam, also seit McEnroe. Und der spielt dann mit den jungen Leuten und so weiter. Also dass das für den Schweizer Federer ein interessanter Ort ist, macht mich stolz, weil ich Federer-Fan bin und Schweiz-Fan bin. Aber ist auch sehr typisch. Ne?
Also reden wir mal über diese Architektur, über den Campus, vielleicht noch ein paar Angaben zur Geschichte. Was ist das für ein architektonischer Stil hier, den wir da sehen? Das wirkt etwas mexikanisch, Hacienda-mäßig. Das könnte vielleicht auch ja, tatsächlich in Mexiko oder in Spanien sich befinden, hat man fast den Eindruck.
Also als die Stanfords beschlossen haben, zur Erinnerung an ihren früh verstorbenen Sohn, die Universität heißt offiziell Leland Stanford Junior Memorial University. Als die Stanford sich entschlossen haben, hier einen Campus zu bauen, zuerst wollten sie eine Ivy League Universität kaufen, aber das Gerücht war, die waren ihnen zu billig. Also sie hatten so viel Geld und Harvard, das ist ein Gerücht, wahrscheinlich nicht wahr, sollte nur $20 Millionen kosten, das war nicht genug. Also haben sie hier einen Campus gebaut. Und weil sie sehr viel Geld und sehr wenig Geschmack hatten, haben sie einfach den teuersten Architekten genommen, den es damals in den USA gab. Und das war ein dänisch-amerikanischer Architekt, der hieß Olmsted. Und er hatte vorher den Central Park in New York gemacht und war dadurch famous for landscaping gewesen. Und ihr habt das vielleicht gesehen, als ihr vorhin gekommen seid, als ihr in dieser Campus Drive hier raufgekommen seid, dann sieht man die Universität im Hintergrund. Und das hat damit zu tun, dass man sie sehen kann, dass der Aufstieg hier, das ist Landscaping, das ist künstlich, um sozusagen die Universität zu zeigen. Ja? Und der Olmsted hat die Gebäude entworfen und hat einen Stil erfunden, den es nicht gibt, den er Neo-Hispanic Style genannt hat. Das ist dieser Stil, also mexikanisch inspiriert, aber den gibt es so in Mexiko, den gibt es nur hier. Und der Leland Stanford Senior hat dann in sein Testament geschrieben, dass alle neuen Gebäude auf dem Campus in dem Stil und mit diesem sehr eigenartigen kalifornischen Sandstein gebaut werden müssen. Und das hat zur Folge, dass der Campus architektonisch gesehen nicht nur einen eigenen Stil, sondern einen sehr kohärenten Stil hat. Also alle neuen Gebäude werden für Bewerbung ausgeschrieben, aber die Architekten müssen sich an gewisse Vorgaben halten.
Was ist das für ein Turm, den wir da sehen, den hohen, der alles überragt?
Der Turm, der alles überragt, ist der Hoover Tower. Herbert Hoover, der 1929 bei dem Economic Crash Präsident der USA war, war Mitglied der ersten Stanford-Kohorte. Also 1891 gab es 300 Studenten und der junge Herbert Hoover war einer von ihnen. Und weil Herbert Hoover nach Ende des Ersten Weltkriegs bereits das Äquivalent dessen war, was man heute Milliardär nennt, damals gab es keine Milliardäre noch, hat er nach dem Ersten Weltkrieg eine Institution gegründet hier auf dem Campus, die Care Packages nach Europa geschickt hat. Also Amerika war einer der Sieger des Ersten Weltkriegs, war auf der Siegerseite, aber nicht nur in Deutschland, Verlierer des Ersten Weltkriegs, sondern auch in England und in Frankreich haben die Leute gehungert. Und diese Care Packages waren sozusagen die Begründung der Hoover Institution. Und dann ist die Hoover Institution, hat sich weiterentwickelt und sie war lange Zeit und es ist heute noch der Think Tank der Republikanischen Partei. Hoover gehört nicht zu Stanford, sondern es ist die Hoover Institution at Stanford. Und in diesem Turm ist die größte Sammlung politischer Dokumente des 20. Jahrhunderts. Also ein sehr schönes Beispiel. Stalin hat in den 30er Jahren, wie meine Mutter, die aus Dortmund war, gesagt hätte, für ein Apfel und ein Ei, für fast überhaupt nichts, alle Dokumente der Oktoberrevolution in Russland von 1917 an Stanford verkauft, an die Hoover Institution verkauft, weil er die loswerden wollte. Ja? Also wenn man die Geschichte der Oktoberrevolution in Russland studieren will, muss man in die Hoover Institution gehen. Aber auch wenn man das Tagebuch von Goebbels lesen will, muss man auch in die Hoover Institution gehen. Also es ist eine unglaubliche Sammlung von politischen Dokumenten.
Unglaublich interessant. Ich wechsle mal schnell die Perspektive, dass wir mal die Zufahrt hier noch etwas anschauen können. Künstliche Zufahrt. Da gibt es ja hinter den Palmen, hinter den Bäumen, gibt es ein Sportstadion, habe ich gesehen. Sehr interessant gebaut, äußerlich mit Erdwellen, aber innen drin mit großen Aufbauten. Ist das ein Footballstadion oder was ist das für ein Sportstadion, was wir da sehen? Gehört das auch zur Uni?
Was du gesehen hast, gehört zur Uni. Die Uni ist normalerweise, was untypisch für eine Top-Uni ist, die beste Uni im Sport in Amerika. Wenn die Uni 2024 in Paris bei der Olympiade ein Land gewesen wäre, wäre sie Elfte geworden. Ja? Das muss man sich vorstellen, 14.000 Studenten, das ist unglaublich, wie wichtig Sport ist. Und das Stadion, was du gesehen hast, ist ein American Football Stadium. Das hat 51.000 Zuschauerkapazität. Das hat früher, weil es 1927 gebaut ist, 85.000 Kapazität gehabt, aber das kann man heute nicht mehr füllen, weil es die Leute am Fernsehen anschauen. Ja? Aber Sport ist in Stanford unheimlich wichtig, also dass McEnroe oder Tiger Woods hierher gekommen sind als talentierte junge Sportler, ist typisch. Die Frau, die in der Geschichte der Olympischen Spiele die meisten Goldmedaillen gewonnen hat, Katie Ledecky, die hat auch in Stanford studiert. Also die hat einmal, ich weiß nicht bei welchen Olympischen Spielen, ich glaube bei den Eigenartigen in Tokio, sämtliche Schwimmlagen von 50 bis 15 Meter gewonnen und war gleichzeitig Studentin. Also she was majoring in Psychology, was ein sehr, sehr schwieriges Fach hier ist. Und sie ist heute noch, also sie wird bei den Olympischen Spielen in Los Angeles in 2 Jahren nochmal antreten. Yeah. That's Stanford.
Toll. Wollen wir noch etwas ansprechen oder schauen wir uns jetzt in einer nächsten Station noch einen anderen Aspekt der Uni an oder wollen wir einführend noch irgendwas, hast du noch was zu sagen oder machen wir hier einen kleinen Unterbruch und gehen wir dann zu einem anderen Ort vorne?
Wir gucken uns eine Sache noch an, wenn du das nochmal umdrehst. Ja. Da hinten stehen die Les Citoyens de Calais. Ja? Also das ist ein Abguss von Rodin selbst gemacht, von diesen berühmten Skulpturen. Und Stanford hat nach dem Musée Rodin in Paris die zweitgrößte Rodin-Sammlung auf der Welt. Das war eine Spende von einem ehemaligen Professor der Kunstwissenschaften, der sehr reich war. Aber ich will sagen, also man versucht sozusagen diese Architektur, die historisch monumentale Architektur ist, durch aktive Kunst zu beleben. Also zum Beispiel auch, das ist im Museum da hinten, der erste Jackson Pollock, der wirklich aussieht wie ein Jackson Pollock, hängt im Stanford Museum und keine Versicherungsgesellschaft wollte den versichern.
Wahnsinn. Also, laufen wir doch gleich mal da vor. Ich kann dann vielleicht auf dem Weg noch mal schauen, wird dann wieder auftauchen. Können wir noch ein paar Fragen stellen auf dem Weg dahin. Was beeindruckt dich am meisten, wenn du hier arbeitest? Und du bist ja jetzt seit vielen Jahren, Jahrzehnten auch hier schon dabei. Was beeindruckt am stärksten? Was hat dich da in deiner ganzen Zeit in Stanford Ja, was hat dir da am meisten imponiert?
Ja, schon eine Sache. Also ich habe 29 Jahre hier gelehrt und ich habe nie wirklich in 29 Jahren einen Studenten gehabt oder eine Studentin gehabt, die nicht gut waren. Ja? Also es ist natürlich sehr schwer, nach Stanford zu kommen. It's very competitive. Man muss nicht nur gute Noten haben, sondern wie du vorhin gesagt hast, man muss auch andere Talente haben. Die Metapher heißt die angular student, der eckige Student. Man kann sogar in irgendeinem Fach nicht so gut sein. Man muss sozusagen andere Talente haben. Ja? Und das imponiert mir. Und zweitens imponiert mir, dass unter den Studenten, aber auch unter der Faculty, also unter den Professoren, gibt es so eine Art sportliches Leistungsbewusstsein. It's very competitive. Ja, du willst der Beste sein. Und du darfst auch der Beste sein. Und die Besten werden auch jedes Jahr geehrt, was zumindest in Deutschland verboten ist. Also in Deutschland darf niemand der Beste sein. Ja? Und diese Competitiveness, die was Sportliches hat, weil man auch ab und an verliert, die imponiert mir hier, die gefällt mir, das entspricht meiner Psyche, weil ich auch gern gewinne. Und wenn es keinen Wettbewerb gibt, kann man nicht gewinnen. Ja?
Was hat dich eigentlich an deinem Fach am meisten interessiert? Warum bist du in die Romanistik gegangen und was hat dich da schwerpunktmäßig am meisten gepackt?
Naja, also ich bin 1948 in Deutschland geboren und wenn man sich die Geburt auswählen könnte, den Geburtsort, würde sich niemand 1948 in Deutschland ausgewählt haben. In meiner Geburtsurkunde, das ist eine Geburtsurkunde noch aus der Nazizeit in gotischen Lettern, steht Geburtsort. Und dann ist ein ganz fester Stempel da, Under American Occupation. Also ich bin vor der Gründung der Bundesrepublik 1949 unter amerikanischer Besatzung geboren. Und diese deutsche Geschichte, also der lange Schatten der deutschen Geschichte, hat mich, ja ich will nicht sagen bis heute verfolgt, ist mir bis heute bewusst, aber bis ich in die USA gegangen bin, verfolgt. Und abgesehen davon, dass es eine Universität wie Stanford vielleicht in der Schweiz gibt, also ETH ist ein Konkurrent, wirklich ein ernstgenommener Konkurrent. Aber in Deutschland gibt es so eine Universität nicht. Und zugleich war das für mich also eine Möglichkeit, räumlich und institutionell und auch sprachlich sozusagen eine maximale Distanz zu nehmen. Ja.
Und die Faszination für die Romanistik, für die lateinische Welt?
Die Faszination für die lateinische Welt hat damit zu tun, dass ich in meinem letzten Gymnasiumsjahr, also mit 18 Jahren, fast das ganze Jahr in Paris verbracht habe. Ich hätte die Klasse überspringen dürfen, das wollten meine Eltern nicht. Dann habe ich mit meinen Eltern verhandelt, aber ich darf in Paris gehen. Ich bin dann als Lycée Henri IV gegangen, also ich wusste nicht damals, dass es ein sehr berühmtes Lycée war, und habe Französisch gelernt. Und für mich war die französische Kultur sozusagen die andere Kultur. Das war damals zwar schon unter dem Vorzeichen der beginnenden sogenannten deutsch-französischen Freundschaft, aber das war das andere für mich. Ja. Ich wollte also Romanist sein. Als ich Romanistik gewählt habe, habe ich eigentlich, wie das damals der Fall war, französische Sprache gewählt. Aber dann bin ich 1969/70 mit einem Stipendium für ein Jahr nach Salamanca gegangen, damals unter Militärdiktatur Francisco Franco, und habe ein Jahr in Salamanca studiert und habe mich dann auch in die spanische und hispanistische Kultur verliebt, später auch in Pavia, in die italienische. Also das ist, denke ich, typisch für deutsche Intellektuelle, die mit der deutschen Geschichte Probleme haben, dass sie plötzlich, ich wollte gerne fall in love auf Englisch, mit einer romanischen Kultur. Ja.
Und ist für
dann auch rätoromanische Grammatik.
Okay, ja, sehr interessant. Und jetzt für einen Deutschen, der unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg geboren ist, wie hat dich eigentlich diese Erfahrung geprägt? Wolltest du sozusagen raus aus deiner deutschen Haut, sozusagen, ich werde zum Amerikaner oder ich werde zum Franzosen, zum Spanier, oder gibt es irgendwo auch dann wieder ein deutsches Element, das sich durchzieht, oder will man dem entkommen einer Zeit?
Ich wollte immer aus der deutschen Haut raus, also mit 77, die ich jetzt bin, merkt man dann, das wird einem nie gelingen. Also es gibt immer irgendwas Deutsches, was mich weiter verfolgt oder was weiter ein Teil von mir ist. Also im Gegensatz zu ein paar romanischen Sprachen habe ich auch im amerikanischen Englischen a weird accent. Also meine hier geborenen Kinder sagen mir, you speak weird, we cannot tell what accent it is. Also ich bin nie so 150%iger Amerikaner geworden, wie ich gern geworden wäre und heute noch gern geworden wäre. Und meine brasilianischen Freunde, da gibt es ein Idiom in Brasilien, man sagt, trocar de pele, also die Haut wechseln. Ja, ich glaube, ich bin gut im die Haut wechseln. Also wenn ich in Kalifornien bin, dann I'm already the maximum Stanford faculty und dann bin ich sehr kalifornisch. Aber wenn ich in São Paulo bin oder in Rio bin, dann spreche ich Portugiesisch und auch ganz gut. Und das ist mit Paris ähnlich. Also das war sozusagen die erste Zündung. Aber das geht mir auch im Tessin so. Ja? Also wenn ich im Tessin bin, möchte ich mit Tessiner Akzent Italienisch sprechen und mich mit dem Akzent von Pavia. Ja? Ja.
Sehr interessant. Und der amerikanische Traum, das Versprechen für die ganze Welt, für dich wichtig, nehme ich an.
Ja, es ist schon wichtig, weil also zum Ersten, ich meine, das ist schon symbolisch, was ich vorhin von meiner Geburtsurkunde gesagt habe. Ja? I'm born under American occupation and I became an American citizen. Und seit Pearl Harbor im Zweiten Weltkrieg sind deutsche und amerikanische Staatsangehörigkeit inkompatibel, rechtlich gesehen. Aber es gibt fast 1 Million Leute, die einen amerikanischen und einen deutschen Pass haben. Aber ich wollte den deutschen Pass nicht mehr. Also ich bin tatsächlich den deutschen Pass losgeworden. Ich kriege keine Einladung mehr zu Wahlen in Deutschland und so weiter und so weiter. Nicht, weil ich was gegen das heutige Deutschland habe. Ich denke, die Geschichte der Bundesrepublik ist insgesamt eine der großen Erfolgsgeschichten des 20. Jahrhunderts. Wer hätte 1949 gedacht, dass es ein demokratisches Land wird? Ja? Aber ich bin wirklich nicht sehr gerne in Deutschland. Das ist so.
Gut, im Moment wandern ja auch viele Deutsche aus. Blenden wir wieder über also auf die Stanford University. Und
ich war nach St. Gallen gegangen.
Ah, okay.
Also als ich den Ruf von Stanford hatte, hatte ich auch einen Ruf, damals Hochschule St. Gallen, noch nicht Universität St. Gallen, und war eigentlich drauf und dran zu gehen. Und dann bin ich nach Stanford gegangen und es spricht für den Schweizer Rektor, dass der das verstanden hat, dass ich nach Stanford ging. Der war nicht böse, dass ich nicht nach St. Gallen gegangen bin, aber es hätte sein können und dann könnten wir das Interview auf Schweizerdeutsch machen.
Sehr gut. Jetzt sind wir hier in einem Platz vor einer Art Kirche. Was ist das hier? Ich nehme das mal so in den Blick. Was sehen wir da? Was ist das also für ein Gebäude?
Das hier ist der Main Quad, also der Main Quadrangle. Aber wir sagen hier der Main Quad. Und das ist die Universität genau so, wie sie 1891 ausgesehen hat. Ja? Also alle Fächer der Universität waren an diesem Platz untergebracht und der Platz ist National Monument und so weiter wegen der Architektur. Und nach dem Tod von Leland Stanford Senior, der glaube ich 1895 gestorben ist, hat dann seine Frau die Memorial Church eingerichtet. Das ist die Memorial Church, also die Universität ist Leland Stanford Junior Memorial University und die Kirche ist Leland Stanford Senior Memorial Church. Das ist natürlich auch sehr typisch amerikanisch, dass zum Campus und zum zentralen Platz auf dem Campus eine Kirche gehört. Die Kirche ist interdenominational heute, also hat auch einen Rabbi und was weiß ich, einen Dominikaner, der die katholische Kirche vertritt und so weiter und so weiter. Religion spielt in den USA eine große Rolle, aber die Universität ist sehr stark säkular im Vergleich. Also wir haben keine Divinity School, es gibt keine Theologie, es gibt nur Religionswissenschaften.
Ja. Wenn man als Schweizer, wenn man als Deutscher an die Stanford-Universität gehen will, wenn man begeistert ist von Amerika, von Kalifornien, vom Silicon Valley, was muss man können? Was empfiehlst du, was rätst du jungen Studenten oder angehenden Studenten, die hierher kommen wollen? Was müssen sie mitbringen? Was müssen sie an Leistungen auf den Boden bringen? Wie sieht das aus?
Ja, also man muss sich erstmal bewerben. Ja. Und der wichtigste Teil der Bewerbung ist das sogenannte Statement of Purpose. Und im Statement of Purpose die Aufgabe ist, man muss argumentieren und zeigen, warum es gut für Stanford wäre, dich als jungen Studenten zu rekrutieren. Ja. Das ist natürlich schwierig, also man muss zeigen, welchen Beitrag man leisten kann. Und da spielt dann dieser Begriff, den ich vorhin gebraucht habe, eine Rolle, the Angular Student. Also wenn du nur sagst, dass du einen sehr guten Notendurchschnitt hast, bist du sicher nicht aufgenommen. Aber wenn du zum Beispiel, wie Condoleezza Rice, die nie hier studiert hat, aber als Teenager fast beim Olympiateam für Eiskunstlauf dabei gewesen wärst, eine junge, fast Weltklasse-Pianistin spezialisiert auf Brahms bist und auch noch politische Wissenschaften machen willst, dann bist du vielleicht aufgenommen. Also Leute wie Tiger Wolf, den ich einmal im Seminar gehabt habe, oder John McEnroe, die sind nicht einfach hierher gekommen, weil das gute Sportler sind. They have to do their classes. Und wenn die einen bestimmten Notendurchschnitt unterschreiten hier an der Universität, dürfen die nicht mehr an Sportwettbewerben teilnehmen. Ja? Also man muss angular sein. Ja.
In Europa ist es so, dass im Moment sehr viel zu reden gibt, die künstliche Intelligenz. Alle haben Angst. Sie glauben, Roboter machen Zahnärzte und Ärzte überflüssig. Viele Berufe, auch Anwälte, werden da zum Teil durch künstliche Intelligenz überflüssig gemacht. Wie ist das Thema künstliche Intelligenz hier an diesem Hotspot der natürlichen Intelligenz sozusagen? Gibt es auch Überlegungen, dass man sagt, ja, die KI, die wird ganze Forschungsgebiete oder vielleicht auch Studienrichtungen eher bedrängen? Merkt man davon schon etwas, von dieser KI-Revolution hier auf dem Campus? Oder ist das also sozusagen unberührt?
Ich denke, ich lese natürlich weiterhin auch europäische Zeitschriften, nicht nur die Weltwoche. Und ich denke, dass bei den europäischen Intellektuellen und auch bei den südamerikanischen Intellektuellen das Thema KI und auch die Angst vor KI in Mexiko zum Beispiel größer ist als hier. Stanford ist ja nicht nur also der Ort, an dem der erste Chip gebaut worden ist, der Ort, an dem die Google-Gründer ihre Search Engine erfunden haben, sondern Stanford ist natürlich auch Avantgarde AI, also Artificial Intelligence. Aber es ist eigenartigerweise kein großes Thema. Ich glaube erstens, und darüber können wir noch später reden, weil das nicht die Universität der langfristigen Planung ist. Ja? Also man, you have a problem and you solve the problem and then you solve the next problem. Und die Frage also, ob mein eigenes Fach in 50 Jahren noch existieren wird, stellt man sich nicht. Ja? Stellt sich für mich auch nicht, weil ich 78 bin. In 50 Jahren tut mir wahrscheinlich kein Zahn mehr weh. Ja? Also du betreibst dein nächstes Projekt. Und zum Zweiten, also ich habe mein letzter ganz toller Undergraduate Student, also 2018 habe ich mich emeritieren lassen, Sam Ginn heißt der. Der hat ein Startup gehabt, der ist Avantgarde in Artificial Intelligence. Der geht davon aus, dass man überhaupt nichts mehr arbeiten muss in 50 Jahren, weil diese Intelligenz alles macht. Aber dann sagt er, müssen die Leute wissen, wie sie Bücher schreiben wollen. Also das ist in keiner Hinsicht pessimistisch. Ja? Ist es ja auch wahr, es ist ja eigentlich die utopische Situation, die man sich immer vorgestellt hat. Also es ist weniger ein Thema in Europa und wenn es ein Thema ist, dann eigentlich nur ganz selten pessimistisch. Also unter Geisteswissenschaftlern gibt es immer Pessimisten. Ich kann also eine Quote von Condoleezza Rice sagen, als sie Kanzlerin der Universität war. Die hat gesagt, what are humanists, also Geisteswissenschaftler, the only people who even complain about good weather.
Würdest du heute eigentlich noch Geisteswissenschaften studieren oder würdest du jüngeren Studenten raten, nein, macht was anderes, werdet Ingenieure, oder würdest du die Romanistik, die Germanistik, die Geschichte, die klassischen Geisteswissenschaften immer noch als Studienrichtung empfehlen?
Naja, also College, was man ja die ersten 4 Jahre in Amerika studiert, ist ja Studium Generale eigentlich. Ja? Also im dritten und vierten Jahr, 4 Jahre sind College, macht man dann einen Major, aber das ist nur ein Schwerpunkt. Man muss bis zum Ende alles machen. Man muss bis zum Ende Mathematik machen und so weiter und so weiter. Und in dem Kontext, meine ich, können die klassischen Geisteswissenschaften weiterhin eine gute Rolle spielen. Ich denke auch an Gymnasium, also wie man hier sagt, an Highschools und so weiter und so weiter, können sie eine Rolle spielen. Ich denke, sie sind seit den 70er, 80er Jahren Revolutionsjahre, Pseudo-Revolutionsjahre, viel zu sehr aufgeblasen. Also ich habe neulich, da hinten ist das President's Office, mit unserem Universitätspräsidenten über die Zukunft der Geisteswissenschaften geredet. Und wir waren uns einig, es würde reichen für die Geisteswissenschaften, statt 300, 400 Professoren zu haben, 50 Stars zu haben. Ja? Also wir haben einen Kunsthistoriker, Nemirov heißt der, einer der weltführenden Kunsthistoriker, der so über Gegenwartskunst reden kann, dass alle Studenten fasziniert sind und das ganze Leben ins Museum gehen werden. Also solche Leute muss man haben. Ja? Oder wir haben den führenden Gräzisten als Homer-Spezialisten und so weiter und so weiter. Also diese Geisteswissenschaften, die verwalten und die immer also irgendeine linke Agenda haben, die braucht es nicht mehr. Aber als Schlusswort zu der Frage will ich sagen, mich haben sie also ein ganzes Leben gut unterhalten. Ja. Finanziell hätte ich mit einem anderen Beruf mehr Geld verdient, aber dann, ich habe 80% der Zeit, die ich investiert habe, um für meine Familie und mich einen Lebensunterhalt zu verdienen, Sachen gemacht, die ich gerne gemacht habe, sehr oft leidenschaftlich gerne gemacht habe.
Verdienen Professoren hier eigentlich mehr, als wenn sie zum Beispiel in der Schweiz oder in Deutschland Professoren wären?
Naja, also mehr und weniger. Also ich habe noch in meinem, das entscheidende Kriterium sind eigentlich nicht Publikationen, da gibt es ja diesen Satz Publish or Perish, das spielt eine Rolle. Entscheidend sind die Students Evaluations. Also wenn du gute Students Evaluations kriegst, dann kannst du dein Gehalt sehr steigern. Also ich sage jetzt nicht, was mein Anfangsgehalt war, aber mein Gehalt hat sich in den 29 Jahren, die ich unterrichtet habe, mehr als 300% Inflation eingerechnet, gesteigert. Ja? Das spielt eine Rolle und es gibt keine Grenze. Also ich habe in dem Jahr vor meiner Emeritierung noch mal eine heftige Gehaltszulage gekriegt, weil die Evaluations gut waren. Aber wenn du schlechte Students-Evaluation kriegst, kann dein Gehalt auch zurückgehen.
Kannst du auch rausgeschmissen werden hier?
Das ist schwierig, weil Lebenszeitverträge rechtlich gesehen, also Tenure, das ist sehr schwierig. Die Universität diskutiert aber schon seit langem, alle amerikanischen Spitzenuniversitäten, ob man Tenure nicht überhaupt aufhebt. Ja? Ich meine, mich hätte das nicht gejuckt, weil ich glaube, die Universität hätte mich nicht rausgeschmissen, sage ich mal optimistisch. Aber es gibt Leute, die Universität eigentlich gerne loswerden will, weil sich bewiesen hat, dass es falsch war, dass man ihnen Tenure gegeben hat und die man nicht loswerden kann.
Wo ist von hier aus gesehen das Silicon Valley?
Das Silicon Valley, ja gut, es ist ganz geradeaus, Palo Alto ist sozusagen die Hauptstadt von Silicon Valley. Und dann sind rechts und links von der Autobahn 101, auf der ihr aus San Francisco gekommen seid, eine Reihe von kleinen Gemeinden. Also Palo Alto, Mountain View, Sunnyvale, Menlo Park und so weiter und so weiter. Das sind Gemeinden zwischen 50 und 100.000 Einwohnern mit wahnsinnigem Steueraufkommen. Ja. Das sind die einzigen Gemeinden, die öffentliche Schulen haben, die so gut sind wie teure private Schulen. Und das ist irgendwie symbolisch, dass ich also, der erste Chip ist hier auf dem Campus gebaut worden. Das war gar nicht an Elektronik gedacht, aber dass eben die Entwicklung von Stanford nicht zu trennen ist von der Entwicklung von Silicon Valley. Ne?
Wir werden darüber noch sprechen. Jetzt setzt hier ein doch relativ rasch sich verstärkender Regen ein. Und ich glaube, wir suchen Deckung.
Wir gehen in
dein Büro. Alles klar.
Ein richtiges Stanford-Büro. Wo ist denn jetzt?
Wir unterbrechen hier und melden uns zurück aus dem Büro von Sepp Gumbrecht. Bis gleich.